Harald Karas, Sie sind einer der ersten Menschen, die ich im Fernsehen gesehen habe, damals auf Kanal 7 in Berlin, ja, mit der Abendschau. Das bringt natürlich der Job trotzdem mit sich, dass man erkannt wird, dass man populärer wird, als wenn man beim Radio arbeitet. Aber Sie kommen vom Radio. Ja. Weswegen sind Sie eigentlich Journalist geworden?
Also ich bin ja nicht hier in Berlin geboren. Ich habe meine Kindheit nicht hier verbracht, sondern in Sachsen. Und ich habe dort 1946 war ich einer der ersten Nachkriegsabiturienten. Und damals wurden vorher alle von der sowjetischen Besatzungsmacht alle nazi-belasteten Lehrer aus dem Dienst rausgeschmissen. Es hatten die aber keine Lehrer. Was haben sie gemacht? Sie haben also Junglehrer angelernt. Abiturienten mussten so schnell wie möglich, kleiner Crashkurs, 4 Monate, und dann wurden sie auf die Schüler losgelassen. Ich war einer von denen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war schwierig, aber dann 1949 bin ich dann ins Visier der NKWD geraten. Dann kam eines
Tages... Das war der sowjetische Geheimdienst?
Das war der sowjetische Geheimdienst. Dann kamen 2 Offiziere, holten mich aus dem Unterricht da aus, wollten sich mal, wie sie sagten, mit mir etwas intensiver unterhalten. Dann musste ich mitgehen. Und dann haben die auf dem Truppenübungsplatz dort also ein Verhör gemacht mit mir, so 5-6 Stunden lang. Und das endete damit, dass man mir vorwarf, ich hätte in der Schule den Kindern, also ich hätte Anti-Sowjet-Hetze betrieben, Boykott-Hetze und wie das alles so damals hieß. Ich hatte allerdings gesagt den Schülern, wir müssen vorsichtig sein, es war 49, wir müssen vorsichtig sein und aufpassen, dass wir nicht nach einer braunen Diktatur nahtlos in eine rote übergehen. Irgendjemand hatte mich denunziert natürlich, eines der Kinder oder die Eltern. Jedenfalls wollte er wissen, ob das stimmt. Und dann habe ich gesagt, das stimmt. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil ich wirklich empört war über die Nicht-Gleichbehandlung der demokratischen Parteien, also der CDU, LDP und der Bevorzugung der SED. Das fand ich nicht in Ordnung. Und damit war die Sache also für die eigentlich schon, da war ich klar, ich war also Klassenfeind. Und eigentlich wollten sie mich überstellen an das Militärtribunal in Dresden. Das hätte dann 15, 20 Jahre bedeutet. Aber er sagte dann, sie können natürlich ihr Vergehen auch wieder gut machen. Und dann, wie soll das aussehen? Nur indem sie zum Beispiel mit uns zusammenarbeiten, uns Informationen über die Ansichten ihrer Lehrerkollegen und anderer Bekannter. Also ich bin dann über Nacht da weg. Ich habe mich mit meinen Eltern kurz geschlossen und gesagt, das mache ich nicht. Ich war eine ganz schwierige Situation. Ich habe 4 Stunden auf dem Zug gesessen nach Berlin. Es gab ja noch keine Mauer und Grenzkontrollen, aber es gab Kontrollen in den Zügen und auch in der S-Bahn. Aber ich hatte Glück und bin dann also durchgekommen und war dann irgendwann im September 1949 auf dem Lehrerbahnhof eines Morgens. Und dann habe ich mich hier an der Universität einschreiben lassen für Publizistik. Ich wollte immer Journalist werden. Und so ging das dann los. Dann habe ich studiert. Und bin dann 1952 zum Norddeutschen Rundfunk gegangen.
Den SFB gab es ja noch nicht.
Den gab es noch nicht, der war 2 Jahre später dann, da. Und dann war ich erst als Sprecher und Programm- und Nachrichtensprecher da und bin dann in die Reportageabteilung gewechselt, habe dann 4 Jahre rund um die Berliner Reportagen gemacht. Und dann kam, wie gesagt, der Kollege Günter Pichow, weil inzwischen das Fernsehen so weit entwickelt war, dass die alle sagten, wir müssen jetzt regionale Fernsehinformationsprogramme machen. Also wir brauchten eine Fernsehredaktion und wir brauchten entsprechendes Equipment, wir brauchten Teams, wir brauchten Kötterinnen, wir brauchten alles.
Der Bayerische Rundfunk hat relativ früh angefangen. Und Berlin ist deswegen relativ spät ans Netz gegangen, weil es eben diesen Umbau gab vom NWDR zum SFB.
Ja, das, also erstmal, wir waren ja sozusagen Außenstelle von Hamburg. Es gab den NWDR Hamburg Köln, die haben sich dann auch getrennt in NDR und WDR, und es gab die Außenstelle NWDR Berlin, und das ist dann, weil die Berliner Politik darauf bestand, dass die Hauptstadt oder West-Berlin damals einen eigenen Sender bekam. Das wurde dann das Gesetz zur Errichtung der Rundfunkanstalt Senderfreies Berlin verabschiedet, und das passierte dann also am 1. Juni 1954.
Und wie ist man da auf Sie gekommen? Hat man da auch schon auf das Äußere damals geachtet? Oder ich sage mal mehr auf Kompetenz, weil Sie durch rund um die Berliner ja eigentlich Berliner Leben ständig gespiegelt haben?
Also der Kollege Pichow war schon Fernsehmann, der hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung. Die haben schon in der Oberlandstraße in Tempelhof damals bei der Bundespost Versuchssendungen gemacht. Und der hat dann zu mir gesagt, hör mal zu, wir müssen hier schnell was auf die Beine stellen, die wollen Fernsehen machen, machst du das mit mir? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist alles natürlich ganz neu. Bedenkzeit, wie lange? So, sagte er, jetzt ist es 11, sagen wir bis 12:30. Und daraufhin habe ich eigentlich nur noch mit meiner Frau mal telefoniert und habe gesagt, hör mal zu so und so, die wollen das machen. Und die hat aber auch gleich gesagt, das ist das Medium der Zukunft, das machst du.
Das hat man schon gespürt, ja?
Das hat man schon gespürt. Jeder wusste, also wenn ihr jetzt Fernsehen machen könnt, das wäre natürlich schon, das ist schon anders.
Weil also bei Schauspielern kann ich mich erinnern, wurde immer gesagt, Fernsehen, um Gottes Willen, das Theater war die höhere Kunst, ne? Und Fernsehen sind die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Untalentierten hingegangen, sind dann vielleicht Nachrichtensprecher geworden oder so. Es wurde ein bisschen abschätzig behandelt.
Das glaube ich nicht. Also ich habe den, also diese Geschichte habe ich so nicht empfunden. Wir waren Hörfunkreporter, haben da jeden Tag unsere Reportagen gemacht. Aber es für mich hat es also immer sehr viel Reiz gehabt, das, was da passiert ist, auch visuell umzusetzen. Also nicht nur sich hinzustellen und sagen, ich stehe hier mit meinem Mikrofon und die Straße läuft von mir von rechts und links in beiden Richtungen, sondern zu zeigen, was da ist und das dann zu kommentieren. Also für uns war das überhaupt keine Frage anderer Qualität, sondern einfach ein neues Medium, das eindrucksvoller noch sein kann als der Hörfunk.
Nun stelle ich mir das ziemlich schwierig vor, weil Radio zu diesem Zeitpunkt ziemlich weit entwickelt war. Also die Live-Übertragung, UKW war bereits schon erfunden und man war ziemlich schnell und konnte problemlos auch mit dem Magnetband bestimmte Sachen aufzeichnen und dann bei rund um die Berliner ziemlich aktuell sein. Das Fernsehen durch diesen ganzen Apparat an Technik, dass man Film damals erst noch entwickeln musste, dass man also auch natürlich Bilder finden musste zu den Nachrichten, hat das ziemlich verlangsamt. Haben Sie darunter damals nicht gelitten, dass das Fernsehen doch nicht so schnell sein konnte wie das Radio?
Das ist ganz klar. Das Radio war, was die reine Aktualität angeht, schneller. Es konnte ein Ereignis, das um 12 Uhr hier passiert ist in der Stadt, natürlich um 13 Uhr über den Sender blasen. Wir hatten die Zeit bis 19.30 Uhr. Das war aber auch kurz genug, weil wir, wie gesagt, den 16mm-Film belichten, entwickeln und dann noch schneiden mussten mit Ton. Also das war ja alles, wir haben ja wirklich noch richtig zusammengeklebt und so. Electronic Editing, das gab es ja alles noch nicht. Es gab auch noch keine Mats. Wir konnten ja nichts aufzeichnen. Deswegen gibt es von der Abendschau von damals, die 58, 60, 70, na 60 bis Mitte 60, gibt es keine Aufzeichnungen der Moderationen zum Beispiel, weil das gar nicht ging. Das hätte man wieder mit dem Film machen müssen. Und das, so viel hatten wir gar nicht, so viel Kapazitäten, um das auch noch zu... Deswegen ist es schade, dass wir eben zum Beispiel den Anfang dieser ersten Moderationen heute nicht mehr im Original vorführen können.
Aber es gab die elektronische Kamera bereits, die Live-Bilder liefern konnte. Erinnert sei nur an den Besuch Kennedys in Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass das eine relativ hohe Herausforderung war.
Die größte Herausforderung, die wir haben, wir haben mit 34 E-Kameras alle Stationen praktisch übertragen. Aber die hätten wir als SFB niemals selber stemmen können. Da hat sich dann bewährt, dass wir im Verbund der ARD waren. Dann haben die westdeutschen ARD-Anstalten ihre Ü-Wagen nach Berlin geschickt. Und dann haben wir da mit 34 Kameras von Tegel bis zum Rathaus Schöneberg und bis zur Freien Universität, bis zu Checkpoint Charlie, haben wir alles abgedeckt, was Kennedy hier gemacht hat. Und das war dann eine Sendung von 6-7 Stunden. Ich war Anchorman im Studio und draußen waren die Kollegen und da musste man dabei bleiben. Ich konnte da auch nicht weg, weil ich nie wusste, ob nicht der Kollege Deutschendorf oder der Kollege von Bentheim oder wie es alle sieht, nicht plötzlich sagten, so, hier ist es nicht mehr los, ich gehe mir mal zurück ins Funkhaus. Und da musste ich da sitzen. Das war schon ziemlich strapaziös. Aber wir haben damals für die Übertragung auch einen Preis bekommen von den Berliner Filmfestspielen als ein Preis für die beste aktuelle Fernsehübertragung. Und das hat uns natürlich schon sehr gefallen, weil es einfach zum ersten Mal wirklich gelungen ist, so ein großes Ereignis zu covern, von Anfang bis Ende.
Ich kann mich erinnern nur an bestimmte Fragmente aus der Abendschau, aber ich war Kind und mir ist natürlich weniger die knallharte Politik in einer gespaltenen Stadt hängen geblieben, aber sowas wie zum Beispiel, wo uns der Schuh drückt, wo der regierende Bürgermeister der Stadt sonnabends, glaube ich, immer zu den Menschen in beiden Teilen der Stadt sprach, aber auch sowas wie Satire, Wolfgang Gruner als Schrupke, als Straßenfeger, das hatte mich schon als 4-5-Jähriger interessiert, das war Spaß, das habe ich teilweise verstanden. Aber ich glaube auch Oskar, der Schnellzeichner, war bei Ihnen?
Der war auch da. Also den haben wir von Anfang an, genau wie Schrupke, wie Wolfgang Gruner, engagiert. Wir waren zum Beispiel bei der ersten Wahlsendung, also wie gesagt von Oktober 58, da war Schrupke schon als Gruner im Studio und hat da schon ganz aktuell und sozusagen aus dem Hut die Ereignisse kommentiert. Das war schon mal sehr, sehr komisch, weil alle so sagten, Donnerwetter, das ging aber schnell, wie die das jetzt hier verarbeitet haben. Und Hans Bierbrauer, den alle Berliner nur als Oscar kannten, der hat natürlich auch sofort angefangen, seine Stricheleien und Sticklein daraus zu machen. Und das ist dann ja lange gelaufen. Und
dann kam also was ich damit sagen will, die Genrevielfalt empfinde ich aus der heutigen Distanz mit meiner Erinnerung als viel größer als das, was heute eine Abendschau leistet, die ja doch auf Aktualität getrimmt ist, mit dem einen oder anderen bunten Beitrag, sage ich mal, um das Humorvolle dieser Stadt Berlin einzufangen. Aber Sie hatten richtig Rubriken und klare Abgrenzungen und sagten, das muss auch in die Abendschau rein. Satire.
Ja, also für uns war das mein Günter Pichow und ich, der hat das auch die ersten zwei Jahre mitgemacht. Wir waren von Anfang an fest davon überzeugt, wir müssen in einer solchen Sendung, und sei es zunächst mal nur, sagen wir mal, in der Wochenendausgabe, wir brauchen auch Unterhaltendes. Und da sind solche Leute, das politische Kabarett, die Stachelschweine, das war damals ein Straßenfeger. Wenn die Stachelschweine um 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr im Abendprogramm übertragen wurden oder die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, dann waren die Straßen von Berchtesgaden bis Flensburg leergefegt. Also das war politisches Kabarett war damals was ganz anderes als heute. Das war schon schwierig, sich also sagen, mit den Leuten anzulegen. Heute kann das jeder und heute gibt es das gar nicht mehr, weil es nicht mehr interessant ist. Heute gibt es Comedy. Das ist wieder was anderes. Ne?
Würden Sie sagen, dass die Zeit natürlich das verstärkt hat, dieses Bedürfnis, sich auch politisch unterhaltsam zu artikulieren, aber haben Sie sich damals als Moderator und als Chef der Abendschau auch als Macher einer politischen Sendung verstanden?
Ja, immer. Wir waren ja auch nicht ein normales Regionalprogramm. Wir waren ein Programm in Berlin, in der Stadt, in der so viel Politisches passierte, auch Weltpolitik gemacht wurde durch die großen Repräsentanten, die hierher gekommen sind, dass wir uns ja gar nicht hätten ausklinken können. Wir haben uns immer verstanden, es war kalter Krieg hier. Wir waren Teil der Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Ja?
Gibt es eine Episode, wo Sie sagen, das war damals so, aber heute sehe ich mich da doch in einer etwas distanzierten Rolle, wo Sie gesagt haben, ich war Bestandteil eines Systems, was Sie eben als kalten Krieg bezeichnet haben und habe auch, ich will nicht sagen Propaganda gemacht, aber sagen wir mal, Journalismus, wie wir ihn heute verstehen, nicht ganz so genau genommen.
Nein, genau genommen haben wir ihn auch. Wir haben schon darauf achten müssen, dass wir hier keine Weltblase in die Welt setzen, also irgendetwas Verwegenes. Es musste schon mit Fakten gearbeitet werden, damals so wie heute. Aber es waren halt sehr brisante politische Fragen, die da angesprochen wurden. Und es war einfach auch etwas existenziell Bedrohliches für die Westberliner da. Es gab doch unentwegt Bedrohliches. Es gab das Khrushchev-Ultimatum, der die Leute rausschmeißen wollte innerhalb von 6 Monaten. Und da haben sehr viele Westberliner sich überlegt, hör mal zu, geht das gut, wie lange geht das gut? Viele haben ja dann auch einen Zweitwohnsitz nach Westdeutschland schon mal hinzugelegt, eine kleine Datscha in der Lüneburger Heide oder in Schleswig-Holstein für den Fall der Fälle, weil man nie wusste, eines Tages wird das passieren. Dann gab es sowas wie nach dem Mauerbau gleich die Kuba-Krise, wo jeder überlegt hat, du lieber Gott, also jetzt fangen die da an. Die Amerikaner sitzen in Kuba am längeren Hebel, da sind sie näher dran. Aber hier sitzen 6.000 westliche Soldaten gegen 500.000 Russen in der DDR. Also es wäre ein leichtes gewesen, über Nacht die Westsektoren zu besetzen. Diese Bedrohung haben die Leute immer empfunden.
Die Mickiger sind ja auch über den Reichstag geflogen, wenn zum Beispiel der Bundestag mal eine Sondersitzung hatte im Reichstag.
Ja, also wir haben hier praktisch schon diesen ganzen Kalten Krieg nolens volens miterleben müssen und darauf reagieren müssen. Und die Leute haben, es galt, wie Jürgen Engert mal gesagt hat, es galt eine Bevölkerung von Mund zu beatmen, dass sie also den Mut nicht verlor. Denn wenn sie gegangen wären nach Westdeutschland, alle, was sie hätten können, wenn sie wollten, dann wäre die Stadt leergefegt gewesen und eines Tages an Ulbricht und Honeckers Staat angedockt worden. So ist das. Und dieses wollten wir vermeiden, das wollten die Alliierten vermeiden. Und da waren wir Journalisten zusammen mit den Alliierten in einem Boot.
Inwieweit haben Sie denn nicht nur West-Berlin mitdenken müssen bei der Abendschau, sondern auch Ost-Berlin und das, ich sag mal, das Umland, weil die Frequenz Kanal 7, die ging ja doch ein bisschen weiter. Aber Sie durften ja natürlich nicht mit Kameras möglicherweise im Ostteil drehen, oder?
Zuerst nicht. Das hat sich ja dann seit 72, als die Vereinbarung kam und zum ersten Mal auch westdeutsche Korrespondenten akkreditiert werden durften. Dann haben wir ja die Korrespondenten rübergeschickt, da war ja Lothar Löwe und andere drüben. Und dann haben wir ja auch sogar mal live von drüben übertragen. Friedrich Pleitgen hat sich dann da vom Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz gemeldet. Das war eine Sensation damals, dass das also der SFB aus Ost-Berlin übertrug. Aber natürlich waren wir für die Ost-Berliner ein ganz wichtiges Informationsprogramm. Die Leute haben gesagt, also das gucken wir auf jeden Fall erstmal. Und dann werden wir sehen. Und dass nicht nur, sagen wir mal, jetzt die Masse der Bevölkerung war, sondern auch die durchaus, sagen wir mal, linientreuen Leute drüben. Das habe ich selber mehrfach erlebt. Ich bin einige Male auch in die DDR gereist. Und ich hatte 82 einen Herzinfarkt mal. Und das ging natürlich durch die Boulevardpresse hier. Und als ich in Grunow da an die Grenze kam und meine Frau bezahlte ihren Umtausch, sagt der Fobo zu ihr, aber ihr Mann hat sich von dem Infarkt gut erholt. Dann sagt sie, woher wissen Sie denn das? Ja, Doktor, das spricht sich rum. Also ich bin öfter mal angesprochen worden, auch bei Transitreisen hier in Dreilinden, guckte mich einer freundlich an von den Grenzen und sagte, na, fließt durch Berlin immer noch die Spree? Also mit Anspielung auf unsere Titelmelodie. Also das war schon sehr beeindruckend, wie intensiv und im Grunde mit sehr freundlicher Reaktion die Ostberliner auf die Abendschau reagiert haben.
Dann kam natürlich auch für die Abendschau die große Stunde, wenn man mal jetzt Kennedy live ausnimmt, aber das kann man gar nicht gegeneinander verrechnen. 89, natürlich der 9. November. Dann gab es also diese große Stunde und auch die Vereinigung des Sendegebiets, sage ich mal, also dass man die Abendschau auch wirklich ausrichten konnte auf Ost-Berlin. Nun weiß ich, dass die Kollegen immer noch analysieren, wären wir genauso gern gesehen im Osten wie im Westen, hat sich da inzwischen schon was getan, müssen wir jetzt bestimmte Dinge immer noch erklären und so weiter, aber vielleicht mal aus Ihrer Perspektive, wie hat sich das für Sie dargestellt, die Wandlung von einem politischen Magazin, wie Sie sagten, plötzlich zu einer neuen Magazinsendung am Abend?
Ein Stadtmagazin, das jetzt natürlich für beide Teile der Stadt zuständig war und auch entsprechend akzeptiert wurde. Der Kollege Laubenthal kann dazu viel besser sagen als ich, weil er das alles akut mitverfolgt hat und auch mit beeinflusst hat. Die haben sich natürlich am Anfang, die Abendschau war während der Trennung, war sie drüben außerordentlich populär, da gibt es überhaupt keine Debatte. Und dann hat sich das ein bisschen abgekühlt. Dann haben auch viele Leute, Westberliner, die Sache eher distanziert gesehen, weil sie plötzlich merkten, haben die Kollegen mit Absicht so gemacht, das war ja auch gut so, sich mehr auf den Ostsektor zu beschränken. Also da plötzlich waren Berichte aus vom Prenzlauer Berg, aus Lichtenberg, aus Marzahn, Bibapo.
Ich meine, das war ja auch für Westberliner Ausland, auch ja, wenn sie reisen durften.
Natürlich, jetzt war das da und die anderen, wenn man sie ernst nehmen wollte und als Zuschauer behalten wollte, die Ostberliner, musste man auf ihre Themen eingehen. Das war doch ganz klar, wir hätten ja nicht wieder wie bisher nur Westberliner Sachen machen können. Und das haben die dann sehr forciert eine Zeit lang, was dazu sogar führte, wie er mir jetzt gerade wieder bestätigt hat, dass die Zurückhaltung der Westberliner plötzlich zu spüren war. Auch die machen ja bloß noch Ostthemen. Es war aber bewusst so gemacht, wir wollten drüben die Akzeptanz festigen. Mittlerweile ist es so, das würde ich auch als normaler Fernsehzuschauer regelmäßiger bestätigen, mittlerweile ist da eine sehr gute Balance. Also ich sehe jeden Abend die Abendschau, wenn ich zu Hause bin, und stelle eigentlich mit Freuden fest, dass es diese Trennung jetzt nicht mehr gibt. Man führt nicht mehr Strichlisten und sagt, also da war wieder so viel aus dem Osten und so viel aus dem Westen. Es war halt Berlin, ja, von Marzahn bis nach Kladow. Also das ist wurscht, wo was passiert, da wird es halt gesendet.
Wenn Sie jetzt als pensionierter Journalist die Abendschau eben, wie Sie sagten, regelmäßig noch verfolgen, Welche Elemente entdecken Sie denn, die Sie mit erfunden haben? Heute noch? Ich meine, abgesehen davon, dass es immer noch ein Moderator beziehungsweise ja auch in dem Fall jetzt ein Nachrichtensprecher in einem anderen Interieur gibt. Aber das Prinzip ist natürlich klar, es ist eine moderierte Sendung mit Einspielbeiträgen. Aber gibt es irgendwie noch Elemente, wo Sie sagen, das bin ich immer noch?
Also es hat sich in der Präsentation, in der Darbietung durch die Moderatoren hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert. Wir haben den Hauptmoderator, der nach wie vor auch das Recht hat, Wertungen vorzunehmen. Und wir haben den Nachrichtensprecher oder die Nachrichtensprecherin, die natürlich das nicht darf. Ein Moderator kann natürlich sagen, wenn der regierende Bürgermeister sich so und so geäußert hat, Sie haben eben gehört, was der regierende Bürgermeister gesagt hat. Das ist erstaunlich, denn vor 8 Tagen hat er noch was ganz anderes gesagt. Das ist eine Wertung, die dem Moderator jederzeit zusteht, aber die ein Nachrichtensprecher niemals machen dürfte. Also diese Trennung haben wir seinerzeit eingeführt, was auch eine gute Zeitung heute immer noch macht, Trennung von Nachricht und Kommentar. Das haben wir durchgehalten und das machen die Kollegen jetzt auch noch. Aber sie machen zum Beispiel eben keine richtigen Kommentare mehr. Ich hätte mir einen richtigen Meinungskommentar eines Abendschau-Redakteurs gewünscht, zum Beispiel bei der Tempelhof-Frage. Das hat mir richtig gefehlt. Da sagt der Kollege Laubenthal, das war eine bewusste Entscheidung damals der Redaktion. Wir machen keine Kommentare mehr, sondern wir liefern den Leuten Meinungen der betroffenen Leutchen und dann sollen sich die Zuschauer ihre eigene Meinung daraus bilden. Das sind zwei Standpunkte, die kann man teilen, so oder so.
Mag es sein, dass die Menschen medienerfahrener geworden sind, aber wenn Sie jetzt mehr zu den Zuschauern gehören, wir haben natürlich auch Kontakt zu Ihren alten Kollegen, aber meinen Sie, dass es auch ein Bedürfnis der Orientierung von Journalisten durch die Form des Kommentares gibt oder durch die Satire, wie Sie eingeführt haben, oder vielleicht auch durch andere fernsehjournalistische Formate, die heute so ein bisschen an den Rand gedrückt wurden?
Ach, das weiß ich nicht. Das müsste man eigentlich die Kollegen von der...
Was Sie beobachten in Ihrem Zuschauerkreis?
Ja, also ich glaube nicht. Also die Journalisten werden selbstverständlich auch heute noch Bezug nehmen, immer wieder auch auf Abendschau-Themen. Das kann man ja nachlesen. Also sowohl in den Boulevardzeitungen als auch in den ganz seriösen Blättern, die immer wieder nach Meinung der Abendschau-Redaktion. Aber wie gesagt, das war früher nicht anders und das ist heute auch noch so. Bloß wir haben heute eben nicht mehr diese unerhörte Konfrontation, die sowieso zu mehr Meinungsunterschieden aufgerufen hat. Das war eben einfach eine Situation, in der die Stadt nach wie vor in zwei Teile geteilt war und dieser Sache mussten wir Rechnung tragen. Ob wir das wollten oder nicht, hat sich dann so ergeben. Und jetzt ist das Gott sei Dank weg. Jetzt können wir frei von der Leber weg und das Bedürfnis, sagen wir mal, öfter zu kommentieren, jede Woche einen Wochenkommentar zu machen, das braucht ja nicht lang zu sein, das kann man auch in 2 oder 2,5 Minuten machen, ist heute natürlich nicht mehr so stark wie damals.